den Kummerzart zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, zur Pflege für deine Examenbereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute mit dem wunderschönen Thema zum Einstieg in die Dialyse. Geplant sind hier mehrere Folgen und zwar mit wunderbaren Gästen. Einmal den Timo und den Christoph. Als erstes dürft ihr euch natürlich selber vorstellen und der Timo darf gerne anfangen.
Okay, hallo, mein Name ist Timo. Ich bin 49 Jahre jung. Und Krankenpfleger, arbeite seit gut 25 Jahren in der Dialyse, mache das immer noch mit sehr viel Freude daran, habe verschiedene Stationen durchlaufen, ambulante Dialyse, stationäre Dialyse als Stationsleiter für Akute gearbeitet, arbeite jetzt in einer relativ großen ambulanten Dialyse und ja, bin da auch in der leitenden Funktion tätig. Ja, freue mich hier mit euch das Thema Dialyse und chronische Niereninsuffizienz halt mal zu beleuchten.
Ja, hallo, mein Name ist Christoph. Ich bin Krankenpfleger der Grundprofession her. Meine Ausbildung 1990, kann gut rechnen können, wissen jetzt in etwa, wie alt ich bin. Ich bin ein bisschen älter wie Timo, habe auch ganz viel Dialyseerfahrung, bin seit 25 Jahren circa in der Dialyse. Hab gestartet nach meiner Ausbildung direkt auf einer Intensivstation, hab eine Fachweiterbildung für Intensiv mitgemacht, bin dann nach der Intensivmedizin in der Dialyse hängen geblieben und mache das, wie gesagt, jetzt seit fast 25 Jahren und immer noch mit ganz viel Spaß. Ich lerne jeden Tag noch was, hab in der Sagen so ziemlich alle Stationen durchlaufen, vom, wie soll man sagen, Bestellmanagement über Einarbeit neuer Mitarbeiter, also Mentoring, hab Teamleitung gemacht. War die letzten Jahre Pflegedienstleitung in einer relativ großen Dialyse mit 4 Standorten. Und aktuell bin ich bei einem großen Dialyseanbieter im Außendienst.
Das klingt sehr faszinierend und als ob ihr die absoluten Fachexperten für dieses Thema seid.
Die Interviewfragen.
Warum eigentlich Dialyse oder was ist an diesem Thema so spannend oder wichtig?
Ich habe in der Ausbildung ist mir das Thema natürlich auch begegnet und fand das total spannend, genauso wie Intensivmedizin. Das war so die Kombination aus Medizintechnik und speziellen Fachwissen, was notwendig ist, um Patienten zu betreuen. Und ich hatte das Glück, dass ich dann die Möglichkeit in einer Dialyse anzufangen und fand das von Anfang an sehr faszinierend, weil wir haben auf der einen Seite dieses Medizintechnische, was ein großer Teil ist, dann sehr viel eigenverantwortliches Arbeiten, zum Beispiel, dass wir die Dialyse schon punktieren und Patienten eben auch selbstständig an die Dialyse anschließen und sehr viele Möglichkeiten haben, eben auch ja die Behandlung im Sinne des Patienten. Und auf der anderen Seite ist es in der Dialyse immer noch so, dass wir auch viel Zeit für den Patienten haben, weil, das wird wahrscheinlich noch im Laufe der Folge noch hervorkommen, wir eben auch einen Betreuungs- und Beratungsauftrag haben, weil wir sehen die Patienten dreimal die Woche für gut 4 Stunden und die restliche Zeit ist der Patient mit seiner Erkrankung alleine sozusagen und unsere Aufgabe ist schon auch entsprechend zu schulen, zu beraten und so weiter. Und diese Kombination aus beiden hat mich von Anfang an fasziniert und ja, hat mich einfach dabei bleiben lassen.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin über die Intensivstation zur Dialyse gekommen, weil wir damals auf der Intensivstation auch schon also chronische Akutdialysen angeboten haben in einem Langzeitverfahren. Wenn wir die Patienten nachher an die Dialyse übergeben haben, kam immer eine Kollegin von mir, die Patienten weiter auf der Intensiv noch betreut und die sagte immer zu mir, na weißt du, wenn du hier keinen Bock mehr hast, ne, dann bewerbst du dich mal. Und das hat ein bisschen gedauert, die hat lange an mir gearbeitet und dann habe ich mich dort beworben und ich habe auch fast 6 Jahre dort gearbeitet und für mich war immer, also ich fand Technik immer für mich total spannend. Also deswegen hatte ich auch die Intensivstation gewählt, Perfusoren, Infusomaten, Beatmungsgeräte, auseinanderbauen, zusammenbauen und ein bisschen mechanisch geprägt. Ich schraube zu Hause auch viel an Autos und von daher war für mich irgendwie klar, Dialyse, das ist spannend, das ist ein Gerät, da musst du verstehen, was da drin ist, dann kann man das auch aufmachen, das ist total spannend, was da drin los ist. Dann steht man mit dem Techniker irgendwann da, da ist nur ein doofer Schlauch abgesprungen und das Ding geht nicht mehr, aber wenn du weißt, welcher Schlauch es ist und lege in Bezug auch auf die Materialien und die, wie das alles funktioniert, das ist Technik, es ist ein bisschen Physik, es ist ein bisschen Chemie, also alles in allem, nicht nur, ich sag mal jetzt Krankenpflege allein, sondern es ist die Betreuung der Patienten, aber mit hochtechnischen Geräten und das hat total faszinierend.
Das klingt ja auch faszinierend. Für mich vielleicht nicht ganz so, weil ich nicht so technisch affin bin. Aber was würdet ihr denn vielleicht jemandem sagen, wenn der überlegt, in der Dialyse anzufangen? Man hat ja vielleicht auch ein bisschen Respekt vor Physik, Chemie und so.
Ja, ich würde ihm auf jeden Fall sagen, mach es, weil ich ziemlich davon überzeugt bin, in der Dialyse zu arbeiten. Ja, also was mir häufig begegnet auch, das ist das, was du sagst, dass natürlich sehr viel Respekt, im schlimmsten Fall vielleicht am Anfang auch Angst davor haben, was passiert da. Und deswegen ist es entscheidend wichtig, dann auch neue Mitarbeiter dann halt auch langsam daran zu führen. Ich würde den jemand erzählen, der mir sagen würde, boah, ich überlege in der Dialyse zu arbeiten, würde ich, dass das Arbeiten in der Dialyse eben noch dir die Möglichkeit gibt, eben auch tatsächlich einen Patienten zu betreuen, weil wir die Zeit haben. Der Patient ist eben 4 bis 5 Stunden an der Dialyse und in der Zeit betreuen wir im Schnitt halt 6, 7, 8 Patienten. Und das ist halt eine überschaubare Anzahl von Patienten. Und das ist möglicherweise in anderen Bereichen dann teilweise nicht mehr so. Wir haben nicht so diesen ganzen Trubel, der so im normalen Krankenhaussetting ist, in der ambulanten Dialyse vor allen Dingen, so dass jemand, der wirklich Wert darauf legt, Patienten intensiv zu betreuen und sein Wissen einzubringen und auch einen Patienten auch zu beraten, zu schulen, aufzuklären und so weiter. Und gleichzeitig vielleicht auch ein Faible für Technik eben hat, dem kann ich das nur empfehlen. Oder wird dir noch was anderes einfallen, Christoph? Was war da?
Ja, also ich habe jetzt gerade so überlegt, was mich so an der Dialyse gefesselt hat am Anfang. Es war eigentlich schon das selbstständige Arbeiten und in gewisser Hinsicht auch deinen Tagesablauf selbst zu strukturieren. Klar, du hast einen Anfangspunkt und hast auch einen Endpunkt, also der Beginn deiner Dienstzeit und das Ende deiner Dienstzeit ist fest. Aber zwischendrin ist es doch schon so, dass ich meinen Arbeitsablauf oder meinen Arbeitsalltag total flexibel gestalten kann. Klar, ich habe die Visite, ich habe den Anschluss der Patienten, aber zwischendrin habe ich immer noch einen Korridor, den ich nutzen kann, wie ich es für richtig halte. Ich kann Patienten zum Beispiel informieren, ich kann Patienten schulen, ich kann auch mal auf Patienten eingehen, die vielleicht ein Problem haben, wenn es darum geht, mit Sozialämtern zu beraten und. Und da haben wir ja im Laufe unserer Zeit relativ viel, sag ich mal, kommen und wir wissen auch, an welche Stellen man sich wenden muss, was Patienten halt, glaube ich, total wichtige Informationen sind. Und das hat mich immer so fasziniert an der ganzen Sache, dass ich eigenverantwortlich arbeiten kann und mit dem Arzt zusammen den Patienten quasi durch den Tag begleite. Das finde ich heute immer noch total spannend.
Ja, das ist so absolut recht. Also das ist auch noch eine Sache, dieses eigenverantwortliche Arbeiten. Es ist ja so, dass per Definition die Dialysebehandlung ein ärztliches Verfahren ist. Und der Arzt hat eben die Möglichkeit, dieses an medizinisch ausgebildetes Personal zu delegieren. Die Realität sieht so aus, dass wir in der Pflege halt eben selbstständig die Dialysebehandlung vorbereiten, den Patienten anschließen und die Dialysebehandlung entsprechend dann überwachen, dokumentieren und so weiter. Und der Arzt, der dann während der Behandlung auch zur Visite kommt, hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, entsprechend einzugreifen und zu sagen, nee, das machen wir lieber so oder so. Ist natürlich auch jederzeit greifbar, wenn besondere Themen sind. Aber grundsätzlich sind wir es, die den Patienten die Behandlung dann halt eben durchführen. Und das ist eine sehr hochverantwortliche Tätigkeit. Allein wenn wir dieses Thema Gefäßzugang zur Dialyse, darauf kommen wir ja noch, wir brauchen für die Dialyse einen großlumigen Gefäßzugang, über den der Patientin angeschlossen wird. Und allein so die Funktion des Dialyseschans, und das ist so ein bisschen Christoph von meinem Spezialgebiet auch so ein bisschen, ist schon eine sehr komplexe Tätigkeit und auch mit einer sehr hohen Verantwortung. Und diese Verantwortung dann halt auch übernehmen zu können und da auch kreativ arbeiten zu können, zum Wohle des Patienten, das macht einem, ist für mich persönlich und für viele andere eben auch sehr erfüllend. Deswegen sagt man auch in der Dialyse-Szene, sag ich mal, die hier schon länger in der Dialyse arbeiten, einmal Dialyse, immer Dialyse, man einmal das so ein bisschen gespürt hat, diese Freiheit, die man auch so ein bisschen hat, dann möchte man wie so schnell um.
Also das war wunderschöne Werbung für unseren professionellen Pflegeberuf und unsere Kompetenzen, die wir da offensichtlich ausleben dürfen.
Das Fachwissen.
Wir starten mal rein mit dem Fachwissen. Ich würde mal die Definition zum Besten geben, damit ich oben ein bisschen schlau klinge hier. Und ihr macht dann weiter mit vielleicht den Indikationen. Wann bekommt denn jemand eine Dialyse? Also die Definition unter Dialyse, kommt aus dem Griechischen übrigens, Dialysis. Übersetzt bedeutet das Lösung oder Auflösung, versteht man eine künstliche Entfernung von harnpflichtigen Substanzen und Wasser aus dem Körper mittels eines technischen Gerätes. Da sind wir wieder bei der Technik. Also die Stoffwechselprodukte werden aus dem Körper entfernt. Dialyse ist also ein Blutreinigungsverfahren, das bei Nierenversagen zum Einsatz kommt. Deswegen reden wir dann im Verlauf der Folgen auch noch intensiver über die akute und die chronische Niereninsuffizienz. Welche Indikationen gibt es denn dann so im Detail für eine Dialyse?
Prinzipiell ist es so, wenn wir davon ausgehen, wir sprechen jetzt über Ambulanzpatienten, also unsere Patienten kommen ja regelmäßig in die Ambulanz, je nachdem, welchen Grad der Niereninsuffizienz sie haben, häufiger oder weniger häufig. Und es gibt eigentlich so eine klare Definition, dass man sagt, ab einer GFR. Allein das ist aber nicht die einzigste Definition. Wir können natürlich auch noch andere Werte zugrunde legen. Das heißt, wir haben dann die harnpflichtigen Substanzen wie Kreatinin und Harnstoff, die dann in einer gewissen Höhe sind. Aber ich glaube, entscheidend für Beginn einer Dialyse ist unser Kalium. Das ist extrem wichtig und das ist auch wichtig, dass wir das bei den Patienten, die in die Niereninsuffizienz kommen, langsam auch immer beobachten. Und bei einer gewissen Höhe von Kalium sagen wir halt, okay, jetzt muss eine Dialyse stattfinden.
Genau, ich versuche das mal, wenn ich das unseren Auszubildenden näher bringe oder neuen Mitarbeitern näher bringe, ohne jetzt sofort mit Laborwerten und sowas in die Ecke zu kommen. Ja, das sind Parameter, wie das schon gerade genannt werden, an der Arzt halt eben entscheidet und bewertet, wie fortgeschritten diese Nierenversagen chronisch oder gut. Was eben, das muss man verstehen, diese Uremie, das heißt die Ansammlung von harnpflichtigen Substanzen im Blut, spricht man oft, der Patient ist vergiftet dann letztendlich. Die Stoffe, wie gemeint, das ist, ich versuche es immer so zu erklären, wenn wir zu Hause sind und Sachen wegwerfen in den Mülleimer, dann machen wir das und irgendwann ist der Mülleimer voll, dann bringen wir den Müll nach draußen in die große Mülltonne. Und bei dem Nierenversagen muss man sich das irgendwie so vorstellen, dass eben wir schmeißen alles in den Mülleimer, aber niemand bringt den Müll raus. Das heißt, wir schmeißen es in den Mülleimer und es wird immer mehr und mehr und mehr und irgendwann ist die Küche voll und die ganze Wohnung ist voll und dann wird es irgendwann dann halt gefährlich. Dann können Infektionen passieren, es verunreinigt und so weiter. Und genau das Gleiche passiert im Körper halt eben auch. Die Niere ist nicht mehr in der Lage, von diesen vielen Aufgaben, die sie hat, und das ist zum Beispiel diese Stoffe, die wir nicht mehr brauchen, das sind Abfallprodukte aus dem Eiweißstoffwechsel oder sonstigen Stoffwechselvorgängen, die brauchen wir nicht mehr, die sind wasserlöslich, also raus damit. Und das schafft die Niere irgendwann nicht mehr und deswegen sammelt es sich an und dann wird es halt eben gefährlich für den Patienten. Und das halt eben zu bewerten, nimmt man eben diese Laborparameter, man nimmt den Harnstoffwert, der ist so ein Indikator dafür. Man weiß, okay, wenn der Harnwert ansteigt als Produkt des Eiweißstoffwechsels oder Kreatinin als Endprodukt des Muskelstoffwechsels, dann halt, wenn der eine gewisse Höhe erreicht, sagt man, da sind auch andere Stoffe angesammelt, dann ist der Patient halt eben vergiftet in Anführungsstrichen. Und dann muss man diese Stoffe eben aus dem Blut entfernen. Die Symptome, die dann halt eben sein können, das ist neben den Laborwerten, die dann entsprechend sind, sind ja Folgen, sind Anstiegs dieser Stoffe, die wir nicht mehr rausbringen. Und das kann zum Beispiel sein, dass die Patienten Infektionen kriegen, eine uremische kriegen. Wenn Kaliumwert, wäre halt eben auch die Aufgabe, den Elektrolythaushalt zu regulieren. Und wenn dieser Kaliumwert dann halt eben ansteigt, weil die Niere das nicht mehr reguliert, Kalium brauchen wir für den Muskelstoffwechsel und unser wichtigster Muskel ist eben das Herz. Wenn der ansteigt, dann kommt es ja zu Herzrhythmusstörungen, wird relativ schnell lebensbedrohlich für den Patienten. Und diese Laborparameter plus diese Symptome, die man hat, die geben dem Arzt dann Hinweis, okay, Jetzt müssen wir, je nach Laborwert, je nach Symptom, mehr oder weniger schnell halt mit dem Diagnoseverfahren.
Super erklärt, alles gut. Sie müssen ja die Laborwerte auch in der Regel nicht auswendig wissen. Ich glaube, klar, wenn ihr das als Dialysefachpfleger nach jahrelangen Tätigkeit irgendwann wisst, aber auch hier auf dem Laborbericht steht ja dann die Normwerte. Die braucht auch keiner für das Examen auswendig. Aber es kam der Begriff GFR-Abfall. Und ich glaube nicht, dass jeder da draußen was damit anfangen kann, was das ist.
Möchtest du, Timo, oder soll ich? Okay, glomeruläre Filtrationsrate. Es geht darum, dass das Glomerulum oder die Niere eine gewisse Filtrationsrate hat. Und wenn die unter einen bestimmten Bereich fällt, dann sagt man, die Entgiftung reicht nicht mehr aus. Die glomeruläre Filtrationsrate ist ein Rechenwert, der in einer Formel errechnet wird. Das heißt, ich bestimme Laborparameter. Aus diesen Laborparametern wird letztendlich nachher die GFR errechnet. Und warum entsteht die GFR kleiner 15? Das ist einfach die Definition, die die Krankenkasse uns auferlegt hat, ab wann wir problemlos eine Dialyse einleiten oder wann der Arzt problemlos eine Dialyse einleiten darf. War das richtig, Timo?
Total gut. Also,
okay, aber ich habe trotzdem eine Nachfrage. Warum heißt es dann nicht Nierenfiltrationsrate? Weil der Glomerulus ja ein Teilchen in der Niere ist, was dafür anatomisch verantwortlich ist, zu filtern, also die Blut zu filtern.
Ja, ganz genau. Und das ist ja genau der Punkt. Das Glomerulum ist eben diese Funktionseinheit, sage ich mal, in der Niere, die eben dann halt diese Stoffe aus dem Blut dann halt eben draußen. Verschiedene Mechanismen, aktiv, passiv, ist eine Wissenschaft für sich. Auch sehr faszinierend, wie die Niere so funktioniert. Aber das Glomerulum ist halt eben die Funktionseinheit in der Niere, die dafür verantwortlich ist. Und wenn das Glomerulum halt nicht mehr funktioniert oder der Stofftransport dann halt nicht mehr funktioniert, dann funktioniert dann halt auch diese ganze Nierenfunktion. Deswegen schaut man eben, wie viel geht halt eben durch das Glomerulum halt eben durch, wie viel wird da wirklich effektiv entgiftet. Und deswegen hat man sich auf GFR letztendlich geeinigt.
Das Wichtigste.
Für alle da draußen, die auch noch nicht genau wissen, was passiert da bei der Dialyse, wie funktioniert das, welche Verfahren gibt's?
Ja, Christoph, willst du, soll ich?
Ich würde mit der PD einsteigen. Mach du mal die Hämodialyse.
Okay, also man unterscheidet zwischen zwei Verfahren, also extrakorporal und interkorporal. Und die Hämodialyse ist ein extrakorporales Verfahren. Warum extrakorporal? Weil wir für die Dialysebehandlung eben das Blut des Patienten aus dem Körper leiten, durch einen Filter führen und dann behandelt wieder zum Patienten zurückführen. Deswegen findet die Behandlung des Blutes des Patienten, deswegen Hämodialyse, außerhalb des Körpers statt und deswegen extrakorporales Verfahren. Was passiert da genau? Wir brauchen für diese Dialysebehandlung einen großvolumigen Gefäßzugang, um dieses Blut mit einer Pumpe aus dem Patienten herauszuleiten, Blauchsystem, und dieses Blut wird dann zu einem Filter geführt. Und dieser Filter, das muss man sich so vorstellen, wird dann durchgeleitet und das sind viele, viele kleine Strohhalme, durch die das Blut innen durchgeführt wird. Und die Wand dieses Strohhalms ist eine semipermeable Membran. Das heißt, es ist eine Membran, durch die bestimmte Stoffe bis zu einer bestimmten Molekülgröße durchpassen, andere halt eben nicht. Und außerhalb dieses Strohhalms fließt eben eine Dialysierflüssigkeit. Und dadurch, durch das Prinzip der Diffusion, werden halt diese harnpflichtigen Substanzen, die sich angesammelt haben im Blut, wollen halt zum Ort der hohen Konzentration im Blut, zum Ort der niedrigen Konzentration, das ist die Dialysierflüssigkeit, dann halt eben rüberwandern. Das funktioniert total gut, gerade bei diesem Harnstoffwert. Das geht total schnell, hüpfen diese Teilchen dann halt durch diese Membran durch auf die Dialysierflüssigkeit. Und die wird dann abtransportiert und wird dann verworfen. Dann fließt das Blut, was eben gereinigt ist, wieder aus dem Filter zum Patienten zurück. Und das Ganze geht dann so in der Regel so über 4 bis 5 Stunden, je nachdem, das ist dann die spezielle individuelle Indikation dann halt für den Patienten. Warum dauert das dann 4 Stunden? Weil wir eben das gesamte Blutvolumen behandeln müssen und wir die Stoffe halt eben nur aus dem Blut entfernen. Aber diese ganzen Stoffe, die wir entfernen wollen, sich eben nicht nur im Blut befinden, sondern überall, wo sich Wasser, Flüssigkeit im Körper befindet, in den Zellen, im Zwischenzellraum, da befinden sich diese Stoffe auch. Und im Körper, und das ist wichtig zu wissen, passiert eben das Gleiche wie in diesem Dialysefilter. Die Stoffe hüpfen wieder aus dem Gewebe im Zwischenzellraum, dann wieder ins Blut nach, weil auch da dieses Bestreben des Konzentrationsausgleiches ist. Das ist letztendlich auch der Grund, warum die Dialysebehandlung für den Patienten so anstrengend ist, weil da passiert total viel im Körper, genauso viel wie in diesem Filter. Und nach dieser Behandlungszeit von 4, 4,5, 5 Stunden, wie auch immer, hat man eben einen Großteil dieser harnpflichtigen Substanzen dann halt aus dem Körper entfernt und der Patient kann danach wieder nach Hause gehen und muss dann allerdings dann wiederholt dann halt in der Regel 3-mal die Woche wieder zur Behandlung kommen, damit diese Stoffe mit diesen Verfahren wieder aus dem Blut entfernt werden. Genau, also das ist extrakorporale Verfahren und dagegen gibt es dann halt eben noch auch intrakorporale Verfahren.
Genau, das wäre die sogenannte Peritonealdialyse und hier nutzen wir eine Körperhöhle des Menschen, leiten dort mit einem Katheter Flüssigkeit ein und das Peritoneum, das diese Höhle umgibt, ersetzt quasi den Filter, den Dialysefilter, den Timo gerade eben genannt hat. Und das Peritoneum ist stark durchblutet und aufgrund auch der Diffusion und Osmose habe ich auch zwischen der Flüssigkeit, die ich in die Körperhöhle einfülle und dem Peritoneum, das die Körperhöhle umgibt und auch die umliegenden Organe umgibt, habe ich hier Wanderung von harnpflichtigen Substanzen in und auch Flüssigkeit in das Peritoneum, also in die Bauchhöhle hinein. Und dann wird nach einer gewissen Zeit diese Flüssigkeit, die ich in diese Bauchhöhle eingefüllt habe, wieder ausgeleitet. Und es kommt eine neue Flüssigkeit rein. Das Tolle an dem Verfahren ist, dass ich halt kontinuierlich, also viel länger als in der Hämodialyse, die 4 Stunden dauert, die Peritonealdialyse dauert eigentlich, naja, in der Regel, wenn die Leute so eine kontinuierliche, also eine CAPD, also kontinuierliches Verfahren machen, mit Beutelwechsel, also nicht an der Maschine, sondern mit Beuteln, geht das den ganzen Tag über. Die haben in der Regel 4 Wechsel, die Flüssigkeit verbleibt 4 Stunden in der Bauchhöhle, wird dann abgelassen und es kommt frische Flüssigkeit hinein. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich kein Blut ausleite aus dem Körper, habe ich auch wenig Zwischenfälle, also wenige Komplikationen. Ich brauche kein Heparin zur Antikoagulation zum Beispiel. Ich muss in der Regel weniger zum Arzt, weniger in die Praxis, weil ich das Verfahren zu Hause selbstständig machen kann, wenn die Patienten gut geschult sind. Und der nächste Vorteil ist, ich habe halt dadurch, dass es lange dauert, wenig Komplikationen, was Kreislaufdepressionen zum Beispiel angeht. Und es ist ein Verfahren für zum Beispiel auch für Berufstätige, die ja ihre Freizeit nicht in der Dialyse verbringen wollen, also in der ambulanten Dialyse, sondern die ihr Verfahren und ihre Erkrankungen selbst managen möchten.
Sehr gut erklärt. Wir gehen darauf ja dann noch in einer Folge detaillierter ein, auf die einzelnen Verfahren. Wir haben jetzt noch so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Und was ihr auch erwähnt habt, ist, dass man immer einen Zugang braucht. Einmal einen großlumigeren, operativ angelegten Zugang für die Dialyse, die man ambulant macht. Es geht auch mit einem zentralvenösen Shunt oder einem zentralvenösen Katheter. Da reden wir dann eher von einer Dialyse akut auf der Intensivstation. Auch da gehen wir bestimmt noch mal genauer drauf ein, wenn wir über die Verfahren reden. Ich würde gerne über die Aufgaben reden.
Die Aufgaben.
Ganz wichtig, vielleicht auch elementar für diese Folge, mal einmal zu sagen, was so den Arbeitsalltag dann ausmacht und was die Aufgabe dann der Pflegefachkräfte ist, außer die Geräte an- und abschließen.
Die Aufgabe, wenn man das jetzt mal so gerätebezogen sieht, oder ich fange mal chronologisch an, wie sieht so ein Alltag eben aus? Also in der Regel wird ein Dialysezentrum morgens von Betrieb genommen. Das heißt, die ganze Technik wird erstmal gestartet. Also viel Technik drumherum, damit die Dialysegeräte auch funktionieren. Und dann ist meine Aufgabe in meinem mir zugeteilten Bereich, den ich halt eben verantworte, für den Tag dann halt die Dialysebehandlung vorzubereiten. Das heißt, ich bereite die Dialysemaschinen vor, die müssen gestartet werden, die Schlauchsysteme müssen angebracht werden, es müssen Medikamente vorbereitet werden, es müssen alle Materialien eben gestellt werden, die wir brauchen, um einen Patienten an die Dialyse anzuschließen. Das muss natürlich entsprechend dokumentiert werden und kontrolliert werden, dass auch das richtige Material für den richtigen Patienten da ist und so weiter. Und das ist erstmal so der erste Teil in der Vorbereitung der Dialysebehandlung. Und das geht relativ zügig und so ein Routinebereich. Und dann ist die Zeit, dass relativ zeitnah die Patienten dann halt auch eben ins Zentrum kommen. Jeder Patient hat hat feste Dialysetermine. Das heißt, er kommt zu einer festgelegten Zeit ins Zentrum, zu seinem Dialyseplatz. Und das wissen die Patienten noch nach relativ kurzer Zeit total gut, wo sie liegen. Und sie wissen vor allen Dingen, wer auch neben ihnen liegt. Und da entstehen auch ganz viele, fast auch Freundschaften dann letztendlich. Ist auch ein wichtiger Aspekt für die Patienten. Der dann ganz, ganz entscheidend wichtige Aufgabe für uns ist dann, wenn wir den Patienten in Empfang nehmen, wirklich auch eine Pflegeanamnese zu machen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, weil wir den Patienten anschließen, können wir den Patienten anschließen. Ist er dialysefähig? Das heißt, wir fragen den Patienten jetzt oberflächlich gesagt, wie es ihm geht und fragen dann auch teilweise gezielt nach, wenn uns irgendwas nicht so richtig vorkommt und stellen damit sicher, dass es dem Patienten nicht besonders schlecht geht, wo wir vielleicht den Arzt noch erst hinzuholen müssen. Wir erfassen entsprechende Daten, das heißt Kreislaufparameter, Blutdruck, Puls und ganz wichtig vor der Dialyse auch sein Gewicht. Die Patienten wiegen sich und dokumentieren all diese Daten. Und all das zusammen treffen wir die Entscheidung letztendlich, ja, wir können es mit dem Anschluss der Dialyse beginnen.
Ja, dann, wenn wir also die Dialysefähigkeit des Patienten festgestellt haben, ist es so, der Patient wird dann an das Dialysegerät angeschlossen, entsprechend über einen Dialysekatheter, wie du gerade eben ja schon erwähnt hast, oder über einen Shunt. Und da kommen auf uns nochmal ein paar Aufgaben zu. Nämlich beim Dialysekatheter, also das hygienische An- und Abschließen des Dialysekatheters. Wir müssen gucken, ist der Katheter infektionsfrei? Auch da gibt es Rötungen an der Katheteraustrittsstelle. Fühlt der Patient sich unwohl? Hat er Temperatur? All das würde nochmal zur Pflegeanamnese, was Tibo eben schon erwähnt hat, dazugehören. Und beim Shunt ist es extrem wichtig, dass wir wirklich vor der Punktion darauf achten, ist der Shunt durchgängig? Das heißt, wir tasten den Shunt einmal. Ist er weich? Fühle ich eine Pulsation? Gibt es keine Rötung, wie ist die letzte Einstichstelle, was sagt der Patient, gab es die Nacht über irgendwas? Und da sind die schon sehr sensibel und deswegen finde ich es so wichtig, morgens halt auch mit meinem Patienten zu sprechen. Es ist zwar 6 Uhr und manche kriegen da noch kein Wort raus, aber ich fange dann schon immer an zu quatschen und da erzählen die auch relativ viel, was so die Nacht war. Und wenn dann so ein Patient sagt, naja, die Nacht, irgendwann habe ich meinen Shunt nicht mehr gehört, dann ist für mich immer so ein Warnsignal, einmal Obacht, dann wird getan, dann wird gehört und eventuell haben wir halt die Problematik auch, dass ein Shunt-Verschluss stattfindet. Also das Gefäß ist über einen Thrombus verschlossen und der Patient kann vielleicht an diesem Tag so nicht dialysiert werden. Und darauf müssen wir beim Anschluss extrem achten. Dann, wenn unsere Patienten alle angeschlossen sind, beginnt für uns so ein bisschen die Überwachungsphase. Das heißt, wir haben Visite, dann Ausarbeitung der Visite und in der Überwachungsphase kommen halt noch ein paar Zusatztätigkeiten auf uns zu, wie zum Beispiel rund um die Dialyse, alles das, was da noch ist, Kühlschränke und so, werden dann halt auch überwacht. Medikamenten müssen bestellt werden. Vielleicht haben wir auch während der Visite Arzttermine nachher für den Patienten festzulegen. Also es ist total vielschichtig, was so in der Zeit zwischen Anschluss und Abschluss dann passiert. Und das ist so ein bisschen, was immer ganz spannend ist, weil wir das nie so genau wissen, mit welcher Herausforderung der Patient jetzt heute um die Ecke kommt, dass sein Taxifahrer ihn nicht mehr abholt und er ein neues Taxi braucht und auch da überlegen wir, gibt es dafür Möglichkeiten?
Und danach wird der Gefäßzugang versorgt. Das heißt, ziehen wir die Dialysekanüle und dabei muss man wissen, ein Shunt in einer Operation künstlich angelegter Gefäßzugang. Das heißt, diese Vene, die mit diesem arteriellen Blut gefüllt ist, das heißt, die Patienten müssen schon sehr darauf achten beim Abdrücken, dass sie auch wirklich abdrücken. Und wenn man das nicht richtig macht, dann kann es als sehr stark blutet und das ist dann teilweise wie eine arterielle Blutung. Das heißt, es kann auch sehr schnell gefährlich werden. Also schon sehr empfindlich. Bereich. Patienten, die können das total gut alleine und sind da fit, aber wir haben eben auch Patienten, die können das nicht mehr. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass wir das übernehmen oder das mit anderen Methoden dann halt eben unterstützen. Und dann dauert das so 10 Minuten, Minimum bis 20 Minuten, je nachdem, was das Abdrücken angeht. Und dann wird das Ganze schon versorgt. Das heißt, es wird verbunden. Und wir entlassen den Patienten erst, wenn wir auch wirklich sichergestellt haben, dass da auch nichts mehr passiert. Beim Dialysekatheter ist es so, dass wir den Gefäßzugang dann entsprechend dann nochmal mit einer Kochsalzlösung durchspülen und dann mit einer Locklösung und letztendlich versehen damit der Katheter, der verbleibt. Und wir reden im chronischen Bereich über Dialysekatheter, zentrale Vorhofkatheter sind, die über Jahre liegen bleiben und die werden mit einer Locklösung versorgt, damit das halt eben nicht thrombosiert in dem Katheter, damit der Patient damit auch nach Hause gehen kann und sich das nicht löst und irgendwas an dem Katheter passieren kann. Und auch hier das Gewicht ermittelt wurden, damit wir nochmal auch nachvollziehen können, okay, wie viel Flüssigkeit haben wir dem Patienten während der Behandlung entzogen. Erst dann wird der Patient nach Hause entlassen. Und dann ist die Aufgabe halt, wie das häufig so ist, dann halt eben aufräumen. Dann wird ein Bettplatz nachgesorgt, der Bettplatz wird dann halt gereinigt, desinfiziert und so weiter für den nächsten Patienten vorbereitet. Und dann geht's halt wieder von vorne los. Die nächste Behandlung wird entsprechend vorbereitet und die nächsten Patienten in der nächsten Schicht dann angeschlossen. Und dann endet meistens eine Personalschicht, dann geht man nach Hause und die nachfolgende Schicht übernimmt dann.
Genau. Dann quetsche ich jetzt mal kurz rein, Timo. Der Timo hat gesagt, wir verbinden den Schand. Den verbinden wir natürlich nicht, sondern der Schand wird mit einem sogenannten Wundschnellverband versorgt, weil wir ja keine zirkulären Verbände an einem Schand anlegen. Da kommt so ein bisschen der Klugscheißer raus, aber es ist halt so.
Schöner Hinweis, wichtiger Hinweis. Also, ich hatte noch die Frage, ob ihr Schichten habt, weil ihr habt jetzt von mehreren Patientenan- und Abschlüssen geredet und natürlich brennt mir als zweite die Frage unter den Nägeln, weil Christoph hat von Herausforderungen gesprochen während eines Dienstes. Da gibt's bestimmt ein paar Komplikationen, die wir noch ansprechen sollten.
Ja, also bei Komplikationen, da könnte ich jetzt auch aus dem Vollen schöpfen, da wird mir einiges einfallen, aber das wird den Rahmen wahrscheinlich nicht sprengen. Genau, grundsätzliche Komplikationen, die bei der Dialyse sein können, gänzt es gerne das auch dann. Und ich glaube, so eine der häufigsten Komplikationen ist das Thema eben, da so zu Blutabfällen kommt. Und das ist eben der Tatsache geschuldet, dass wir eben einen enkopbaren Kreislauf haben bei der Hämodialyse. Das heißt, einen befindlichen Teil des Blutes, dann eben außerhalb des Körpers. Und wir entziehen eben dem Körper Flüssigkeit. Und dieses Flüssigkeitentziehen machen wir eben auch erstmal aus dem Blut, so mit den Giftstoffen eben auch. Und im Körper muss die Kreide aus dem Blut wieder ins Blut nachströmen. Wenn wir mehr Flüssigkeit aus dem Blut rausziehen, als im Körper wieder nachströmt, dann reduzieren wir das Volumen sozusagen. Das kann eben dazu führen, dass es zu einem Blutdruckeinbruch kommt. Das heißt, die Patienten durchaus auch kollaptisch werden können. Allen Symptomen und Folgen, die das haben kann, von leichten Kreislaufproblemen, die relativ schnell behoben sind, indem man halt eben die Beine hochlegt und den Wasserentzug pausiert, bis hin zu sehr schwerwiegenden Komplikationen bei auch kardial vorbelasteten Patienten, wo es dann wirklich dann auch bis zum Worst Case dann halt eben führen kann, rein theoretisch. Von daher müssen wir da immer sehr gut aufpassen auf die Vitalzeiten, die wir auch regelmäßig überwachen. Und das andere, was eben passieren kann dadurch, eben durch diese Elektrolytverschiebung, die passieren und durch diesen Wasserentzug, ist, dass es dann halt eben auch zu Muskelkrämpfen kommen können, die, das hört sich jetzt nicht so dramatisch an, aber die auch richtig heftig sein können. Also Christoph, du wirst es wahrscheinlich auch schon so einige Male erlebt haben. Das sind wirklich Schmerzen und wenn man mal Krämpfe gehabt hat, weiß man, wie schwer das sein kann. Und wenn man eben dadurch, dass so Mikrozirkulationsstörungen passieren in den großen Muskelgruppen und das dann wirklich richtig krampft und die Patienten dann wirklich richtig Schmerzen haben, da kann man Gegenmaßnahmen zu treffen. Manchmal dauert das ein bisschen, bis man diesen Krampf lösen kann. Das ist so eine gefürchtete Komplikation, vor allem bei Patienten, auf die wir dann halt eben aufpassen müssen. Das sind so Dinge, die relativ häufig passieren können.
Ja, das ist so, was du gerade so besprochen hast. Also Blutdruckabfall, Muskelkrämpfe. Ja, dann würde ich gerne auch noch hier die Übelkeit und das Erbrechen bedingt durch die Kreislaufdepression, dann auch der Drang auf Toilette gehen zu müssen. Und häufig passiert dann bei unerfahrenen Pflegekräften, dass die Patienten dann zur Toilette gelassen werden und dann kann es wirklich zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Aber eine der häufigsten Komplikationen, die morgens beim Anschluss halt passieren können, ist zum Beispiel der akute Schandverschluss. Das heißt, der Dialyseschand des Patienten ist verschlossen, thrombosiert und wir haben keine Möglichkeit, Patienten an das Dialysegerät anzuschließen. Das Gleiche kann natürlich auch mit dem großvolumigen Dialysekatheter passieren. Das heißt, auch der kann thrombosieren. Ich habe Flussstörungen, ständig Alarme. Das sind so Sachen, die, ich sag mal, so die erste halbe bis Viertelstunde in unserem Alltag passieren können. Dann sind so die Sachen, die Timo schon genannt hat. Das ist so mehr während der Dialyse. Und dann letztendlich nachher, nach der Dialyse, können wir halt auch Schandblutungen starke beim Abdrücken. Und ich sag mal, was häufig gefürchtet ist als Komplikation, ist natürlich, wir haben großvolumige Dialysekanülen im Schand liegen. Das ist zum, ja, dass eine Dialysenadel zum Beispiel rausrutscht, häufig venös oder arteriell. Und da kann es auch zu stark starken Blutungen während der Dialyse kommen. Ich glaube so, das sind die häufigsten Komplikationen, die wir ja so haben. Ne?
Also das ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist so vielleicht die gefürchtetste Komplikation. Wir haben so Nadeldislokation, weil das wirklich zu sehr, sehr schlimmen Komplikationen führen kann. Dazu vielleicht ein Beispiel, was ich selber jetzt vor ein paar Wochen dann halt auch eben erlebt habe, dass eben durch eine Komplikation, das passiert eben auch bei der Nadeldislokation, dass eben Blut verloren geht, dass die Nadel eben rausrutscht und trotzdem Blut rausgepumpt wird. Und wir arbeiten mit sehr hohen Blutpumpengeschwindigkeiten, damit wir möglichst viel Blut während der Behandlung durch den Filter kommen. Dadurch, dass dann halt eben relativ schnell Blutverlust passiert, kann es halt eben zum hämorrhagischen Schock kommen. Es ist dann nicht unbedingt die Masse unbedingt, aber die Geschwindigkeit, mit der Blut verloren geht. Und da war es bei uns jetzt zum Beispiel ein paar Wochen, dass ein Patient, der eigentlich relativ fit ist, dann auch von jetzt auf gleich reanimationspflichtig geworden. In der ambulanten Dialyse, Gott sei Dank, relativ selten. Aber Patienten sind schon so krank durch die Niereninsuffizienz und die Folgeerkrankung, dass es jederzeit ziehen kann. Also auch das ist etwas, womit man in der Dialyse auch jederzeit rechnen muss und auch als Pflegekraft auch jederzeit eben damit rechnen muss, dass so eine Situation passiert. Genau, dann können auch so Dinge sein wie Tätigkeiten, dass ein Patient, du hast es gerade angesprochen, dann halt eben auch Toilettendrang hat. Manchmal ist es so, dass der auch wirklich da ist und sind halt eben so grundlegende Versorgung, die wir dann eben leisten müssen.
Genau, also habt ihr wunderschön erklärt. Habt ihr die Frage mit dem Schichtdienst erklärt?
Ja, als wir zusammengearbeitet haben, haben wir uns ganz viele Gedanken über Schichtmodelle. Und in der Dialyse ist heute am Dienstag, das Ganze am Mittwoch nochmal, also Mittwoch wieder 2 oder 3. Donnerstag war eine Schicht und dann anschließend frei und am Freitag und Samstag genauso. Heute wissen wir, dass wir unterschiedliche Anforderungen von unseren Pflegekräften, MFAs, Altenpflegekräften haben, häufig Mütter, die Kinder zu versorgen haben, sowie auch Schichtmodelle mit einem späteren Beginn, einem späteren Ende. Also da ist wirklich alles möglich. Also wie im Krankenhaus auch. Wir können unterschiedliche Schichtzeiten anbieten. Wir können unterschiedliche Starttermine für die Patienten anbieten, was halt für uns auch extrem wichtig ist, weil wir viele Patienten halt auch haben, die über einen Pflegedienst morgens versorgt werden und nicht unbedingt um 6:15 oder 6:30 auch in der Dialysepraxis sein können. Für die bieten wir so ein 8-Uhr-Modell an. Das heißt, die Pflege beginnt um 7:30. Der Dialysepatient kommt um 8 und dann haben wir sukzessive 8:15, 8:30, 9, 9:15, 9:30, 10 unsere Starttermine.
Wichtig wäre ja vielleicht auch zu sagen, ihr arbeitet ja nicht also, 3 Schichten, ihr habt ja keinen Nachtdienst, oder?
Ja, also das gibt es selten, sagen wir es mal so. Es ist so, dass es nicht das Dialyse-Schichtmodell gibt. Also vielleicht 80% der Dialysen hier in Deutschland arbeiten so, wie Christoph es gerade gesagt hat, dass wir montags, mittwochs, freitags eine Früh- und eine Mittelschicht haben, also morgens und nachmittags Dialysebehandlungen haben und dann ist Schluss, dann wird die Dialyse wieder außer Betrieb genommen und es gehen alle nach Hause. Für die Pflegekräfte Früh- und Dienst oder Mitteldienst oder nach End. Und Dienstags, Donnerstag, Samstags oftmals nur eine Frühschicht und dann ist nachmittags frei. Das ist dem so ein bisschen geschuldet, dass man in der Vergangenheit Patienten, die dann, man kommt ja dreimal die Woche, entweder Montags, Mittwochs, Freitags oder Dienstag, Donnerstag, Samstags, dass Patienten nicht unbedingt Samstags, Nachmittags behandelt werden wollten und auch Ärzte und Pflegekräfte auch nicht Samstags, Nachmittags arbeiten wollten und man so ein bisschen auch in der Anfangszeit der Dialyse ein schöneres Modell zum Krankenhaus eben schaffen wollte, um die Pflegekräfte halt eben zu bekommen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, sodass wir zwar häufig noch dieses System haben, aber es gibt Zentren. Wir haben montags ein Früh-, Mittel-, Spät- und eine Nachtschicht, tatsächlich die ganze Nacht geht, und haben Dienstag, Donnerstag, Samstag auch 2 oder 3 Schichten. Es hängt immer davon ab, wie viele Patienten sind zu versorgen. Gibt es Mitbewerber im Umkreis und noch andere Dialysezentren? Also sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man aber sagen, wir haben in der Dialyse auch ein Schichtsystem, einen Schichtdienst, häufig oder sehr häufig, aber keine Nachtdienste und häufig dann halt eben Früh- und Mitteldienst mit der Tendenz mehr Frühdienst zu festhalten. Sonst ist es sehr inhomogen, sag ich mal.
Auf was wir uns so ein bisschen halt noch spezialisiert haben, um einen Unterschied auch zu der Tätigkeit im Krankenhaus zu bekommen, ist, dass wir Modelle auch für Mitarbeiter schaffen, die morgens nicht unbedingt um 6 Uhr starten. So kann man es nennen, ne?
Sehr gut. Habe ich mitbekommen und klingt auch sehr gut. Trotzdem müssen wir zum Ende dieser ersten Folge irgendwie kommen und ich probiere mal einfach am Ende ein bisschen zusammenzufassen, dass wir den Lerninhalt zusammenfassen, der heute zu hören ist. Die Zusammenfassung. Und zwar habt ihr euch wunderbar vorgestellt. Wir haben überhaupt über Dialyse gesprochen, was das ist, wie es funktioniert, warum und wann jemand eine Dialyse bekommt, welche Indikationen dafür sprechen. Wir haben über Verfahren gesprochen, ganz kurz, haben dann über die Aufgaben gesprochen und ihr habt euren Dienst sehr, sehr gut und sehr ausführlich besprochen und haben dann noch über Komplikationen gesprochen. Zack, sind 40, 45 Minuten um. Somit fasse ich nochmal kurz zusammen. Die Aufgabe der Dialyse ist, die Funktion der Niere zu ersetzen, wenn diese nicht mehr richtig arbeitet. Sie reinigt also das Blut von Abfallstoffen, überflüssigem Wasser und reguliert den Elektrolythaushalt. Also lebenswichtige Aufgabe, weil wir sonst vergiften würden. Und die Dialyse übernimmt also die Aufgaben der Nieren. Ein Weg, nicht mehr in der Dialyse zu sein, ist dann die Nierentransplantation. Auch darüber können wir in den nächsten Folgen mehr reden. Wir haben über die möglichen Komplikationen nochmal gesprochen, die auch kurz zusammengefasst ganz wichtig ist, die Kreislaufüberwachung oder Kreislaufprobleme zu erkennen, den Blutdruckabfall. Infektionen ganz wichtig, auch hier, das muss man schon vielleicht auch checken, bevor man einen Patienten oder eine Patientin zur Dialyse schickt, ob Katheter oder Schanz entzündet sind, ob der Patient Fieber hat. Muskelkrämpfe können schneller entstehen, auch bei der Dialyse durch den Flüssigkeitsentzug und auch, weil wir Elektrolyte tauschen. Magnesium ist ja zum Beispiel auch wichtig für Muskelkrämpfe. Übelkeit und Kopfschmerzen auch als Nebenwirkung der Behandlung. Langfristige Gefäßprobleme, also auch hier, wenn man häufige Punktionen hat, wo da dann lange so ein Schand liegt und der dann nicht mehr geht, man neue Gefäße finden muss. Manchmal sind die Gefäße alle nicht mehr so in Ordnung. Elektrolytstörungen, wenn zu wenig Kalium oder Natrium da ist durch diesen Austausch. Und das, wo ihr am meisten von erzählt habt, sind die Trompen, also die Blutgerinnsel, die Dialysezugänge verstopfen. Ich glaube, ich habe es gut zusammengefasst, oder? Habt ihr was zu ergänzen?
Auf ja, jeden
perfekt.
Fall.
Nein, super.
Perfekt. Sehr gut.
Sehr gut. Dann sagen wir Tschüss für diese erste Folge, damit der Wissensinhalt nicht allzu viel wird, weil sonst kann man es sich merken.
Genau.
Also mein Internetempfang, ich habe gerade nochmal geruckelt, jetzt ist er wieder toll. Also, das ist komisch heute. Ich weiß nicht, was die Wetterwolken hier über mir so machen, dass mein Empfang so schlecht ist. Hab schon, in der Aufnahme ist es schon mit drin, mit ob der letzte Satz so nicht.
Ich entschuldige mich für den etwas schlechteren Ton dieser Folge. Verzeiht uns, die nächsten Folgen werden besser.
Willkommen bei Zart zur Pflege, hier sind wir da. Für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass. Und zeigen, yes, Pflege mehr als nur Arbeit, das ist mal Spaß. Ja, sorg Pflege für dein Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, sorg Pflege, hier lernst du leicht. Was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.